längerer Zeit mal wieder begrüßen zu dürfen. Lieber Florian Marke, liebe Grüße nach Wien, glaube ich, bist du, ne?
Fast in der Nähe von Wien diesmal, ja.
In der Nähe von Wien, jedenfalls Österreich. Und du bist schon mal hier zu Gast gewesen, da hatten wir uns unterhalten über den Haftbefehl des ICC gegen Bibi Netanyahu. Das war Ende letzten Jahres eine Folge. Und ja, wenn du zu Gast bist, kann man sich das schon denken, worum es dann geht. Es geht natürlich jetzt auch um die Lage Israels, um die politische wie auch militärische Situation in Gaza, um die internationalen Reaktionen, um potenziell ein Ende des Krieges oder eine Option nach dem Krieg. Genau, das ist alles noch sehr vage. Ein paar Sachen kann man aber durchaus sagen und ich denke mir, da bist du ein guter Gesprächspartner. Ganz kurz noch zu dir. Also ich denke, die meisten meiner Hörerinnen und Hörer kennen dich ohnehin. Oder sie kennen auf jeden Fall die Seite, für die du schreibst. Sie kennen Bücher, die du mitverfasst hast, zum Beispiel Vereinte Nationen gegen Israel mit Alex Feuer zusammen. Kleiner Spoiler, Alex wird demnächst hier auch mal wieder zu Gast sein. Und du bist der wissenschaftliche Leiter des Blogs MenaWatch. Du bist Politikwissenschaftler und kennst dich eben sehr gut aus mit der Situation in Israel bzw. im Middle East. Hast heute einen Artikel veröffentlicht, an dem wir uns auch so ein bisschen lang orientieren werden. Der heißt Israel, wie weiter im Krieg gegen die Hamas. Den kann ich sehr empfehlen. Ich werde den auch verlinken. Das ist im Wesentlichen auch das, über das ich mit dir sprechen möchte, weil momentan die Weltpresse, die Weltöffentlichkeit, die Politik überschlägt sich wieder mit Anklagen und Vorwürfen gegen Israel. Merz, Macron, Starmer und der kanadische Premierminister, ich glaube, Carney heißt der, glaube ich, der ist ja noch recht frisch, da kann mir nicht alle Namen merken. Ich dachte immer noch, bis vor kurzem warst du noch der Trudeau, der übrigens nicht besser war in puncto Israel als der Carney, aber auf jeden Fall, da überschlägt man sich mit Vorwürfen und das übliche Hungersnot und so weiter. Darüber möchte ich gleich mit dir sprechen. Vor allem geht es aber in diesem Gespräch um die konkrete Situation vor Ort, also in Israel und in Gaza selbst. Und ja, kannst du vielleicht so einen ganz kurzen Überblick einmal geben, wie es momentan eigentlich die Lage ist? Ein Viertel des Gazastreifens wird noch von der Hamas beherrscht, der Rest ist eigentlich in israelischer Hand, kann man dann so sagen, ne?
Ja, und das ist die Situation, die ja im Grunde genommen jetzt schon seit mehr als einem Jahr besteht. Also militärisch hat sich im Gazastreifen im vergangenen Jahr eigentlich so gut wie nichts mehr Großartiges geändert. Und du hast es eben angesprochen, also rund ein Viertel ist eben nach wie vor unter Kontrolle der Hamas. Das ist hauptsächlich Gaza-Stadt und die größere Flüchtlingslager. Das sind eben auch die Gebiete, in denen sehr, sehr viele Palästinenser leben nach wie vor. Und selbstverständlich auch die Gebiete, in denen die noch verbliebenen israelischen Geiseln vermutet werden. Also es ist von 50 die Rede. Davon wird angenommen, dass 20 vielleicht noch am Leben sind und 30 mittlerweile gestorben sind. Aber so genau kann das natürlich niemand sagen. Und das sind Gebiete, in denen die IDF, also die israelischen Streitkräfte, bislang kaum operiert haben. Es gab einzelne Operationen in manchen von diesen Gebieten, aber im Wesentlichen sind sie also nicht erobert worden wie jetzt andere Gegenden des Gazastreifens. Und der Grund dafür ist natürlich zum einen, dass man die berechtigte Befürchtung hat, dass eine solche Militäroperation dort das Leben der Geiseln schlicht und ergreifend aufs Spiel setzen wird, entweder weil sie im Zuge der Kämpfe zu Schaden kommen könnten oder weil die Hamas sie schlicht und ergreifend ermordet, was ja auch immer eine Möglichkeit ist. Und andererseits, ich habe es erwähnt, ist das halt ein wirklich sehr, sehr dicht besiedeltes städtisches Gebiet, in dem, wenn die IDF dort vorgehen und das nicht einfach plattbomben, was sie nun mal nicht, also entgegen der weitgehenden Propaganda nicht tun, sondern dass eben tatsächlich Haus für Haus praktisch erobern müssten, wäre das halt mit enormen Opfern verbunden, sowohl unter den palästinensischen Zivilisten als auch, muss man natürlich sagen, unter israelischen Soldaten. Also deswegen waren die IDF bis jetzt sehr zurückhaltend, was das betrifft. Und die jetzige Situation ist ja so, dass die politische Führung, also Netanyahu, jetzt angekündigt hat, dass er ihm jetzt eben auch dieses letzte, noch unter Hamas-Herrschaft gebliebene Gebiet einmal erobert oder unter Kontrolle gebracht werden soll. Die IDF sind von der Vorstellung alles andere als angetan. Sie warnen da davor. Sie sehen auch vor allem keinen großartigen militärischen Nutzen drin. Also die Führung der israelischen Armee sagt seit geraumer Zeit eigentlich schon, dass militärisch im Grunde alles erreicht wurde, was man erreichen kann und nicht jetzt klar sein sollte, was eine Verlängerung des Krieges noch großartig bringen würde, beziehungsweise was erreicht werden sollte, was bis jetzt nicht möglich gewesen wäre. Und am Boden selbst gibt es auch keine konkreten Vorbereitungen, die auf eine große Ausweitung dieses Einsatzes hindeuten würden. Also es müsste ja diese Wiederbesetzung des letzten Teils des Gazastreifens müsste ja auch mit der Einberufung von Tausenden, wenn nicht Zehntausenden israelischen Reservisten einhergehen. Nichts dergleichen passiert bis jetzt zumindest. Ganz im Gegenteil, die Zahl der israelischen Soldaten, die im Gazastreifen eingesetzt wurden, ist jetzt erst gestern oder vorgestern wieder einmal erheblich reduziert worden, was natürlich schon auch damit zusammenhängt, dass dieser Krieg dort einfach auch die Ressourcen und auch die personellen Ressourcen der israelischen Armee einfach wirklich arg strapaziert und diese langen, zum Teil mehrfachen Kampfeinsätze von meist Reservisten mittlerweile auch ernste und zum Teil schwere und zum Teil tödliche psychische Folgen unter den dort eingesetzten Soldaten nach sich ziehen. Also es gibt eine Welle von Dutzenden Selbstmorden von ehemaligen israelischen Soldaten oder Soldaten, die im Gazastreifen gekämpft haben. Es gibt eine enorme Dunkelziffer an Leuten mit schweren psychischen Problemen infolge des Krieges. Also auch da werden einfach die Grenze der Belastbarkeit sozusagen scheint auch da erreicht zu sein. Und also die IDF ist alles andere als begeistert über die Vorstellung, da jetzt diesen Kriegseinsatz dort noch auszuweiten, anstatt ihn irgendwie zu Ende zu bringen. Also das ist so ungefähr die Situation momentan. Das klingt natürlich vor allem nach einem ernsteren Konflikt oder zumindest Auffassungsunterschied zwischen der IDF-Führung und der politischen Führung. Dazu muss man sagen, dass der momentane IDF-Chef erst seit ein paar Monaten im Amt ist, könnte eine der kürzesten Amtszeiten aller Zeiten werden, weil Netanyahu schon gemeint hat, so, naja, wenn er nicht will, dann soll er halt gehen. Aber ja, das ist die Situation. Es soll heute angeblich ein Treffen des Sicherheitskabinetts stattfinden in Israel, wo das zur Diskussion gestellt wird oder wo weitere Schritte in Gaza beschlossen werden sollen. Was da genau beschlossen wird, kann man zum momentanen Zeitpunkt nicht wissen.
Nee, das werden wir dann natürlich weiter beobachten. Ich muss auch sagen, so, es ist so ein bisschen, es ist dadurch, dass das halt einfach schon so lange geht, es ist halt, es zeigen sich Abnutzungs- oder Ermüdungserscheinungen, ähnlich wie beim Krieg Russlands gegen die Ukraine, dass ich das im Einzelnen nicht mehr verfolge, was genau militärisch da jetzt passiert. Man kriegt halt nur noch sozusagen die in Anführungszeichen Highlights mit. Und natürlich, der Unterschied ist natürlich, dass es hier im Westen natürlich einen immensen Propagandakrieg gegen Israel gibt. Darüber werde ich dann mit Alex dann sprechen, wenn das dann klappt. Unser Gespräch, das wird jetzt hier und heute nicht so Thema sein. Da muss man aber sagen, militärisch ist die Hamas ja eigentlich mehr oder weniger erledigt, nur propagandistisch haben sie gewonnen. Und wenn halt sich dann jetzt Staatsführer wie Macron oder Starmer hinstellen und sagen, wir wollen ja jetzt einen Staat Palästina anerkennen, dann kann man ja sagen, hat die Hamas ja eigentlich mit dem Terror des 7. Oktober, sie haben zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Erstmal redet da niemand mehr drüber, weil die Propagandabilder, die halt geschaffen werden, also natürlich gibt es dort Leid und Elend unter der Zivilbevölkerung. Das steht ja vollkommen außer Frage. Das ist auch, es wäre auch zynisch, da keinerlei Empathie zu haben, aber die Hamas und ihre westlichen Klakeure sind halt Meister der propagandistischen Inszenierung. Das heißt, niemand redet noch über den Terror des 7. Oktober 2023, der sich in 2 Monaten zum zweiten Mal jährt. So, und sie kriegen dann noch als Belohnung dann doch noch ihren Staat. Palästina, was auch immer das dann sein soll und wie das dann auch immer funktionieren soll, das wird mir sicherlich ein Keir Starmer nicht sagen können und ein Emmanuel Macron, weil das eigentlich symbolischen Charakter hat, diese Anerkennung eines Staates Palästina. Aber in jedem Fall ist die Hamas militärisch zwar geschlagen, aber sie sind trotzdem sie haben den Propagandakrieg eigentlich von Anfang an gewonnen. Da würde mich mal interessieren, weil du sagtest, militärisch ist die Situation eigentlich seit einem Jahr verfahren. Und ich habe vor gut einem Jahr auch schon so rund um den 7. Oktober mit dem Björn Stritze von der Bild was dazu aufgenommen, der auch schon, ich glaube, wir hatten da auch schon gesagt, militärisch ist die Hamas eigentlich da auch schon durch gewesen. Was genau ist denn eigentlich passiert? Also was genau passiert denn noch? Außer dass halt mal irgendwie Bemühungen stattfinden, irgendwie diesen Krieg vielleicht, irgendwelche Waffenstillstandsabkommen und Geiselfreilassung und so weiter. Aber irgendwie so richtig militärisch. Was ist denn da eigentlich passiert im letzten Jahr? Es ist ja auch kein Stellungskrieg wie in der Ukraine oder so, wo es einfach so ein bisschen eher fast eine Erste Weltkriegssituation ist. Was genau passiert eigentlich noch im Gazastreifen militärisch?
Ja, also man muss auch immer vorsichtig sein, wenn davon die Rede ist, dass 75% des Gazastreifens von Israel besetzt werden oder kontrolliert werden. Das ist immer mit etwas Vorsicht zu genießen. Denn was man auch im letzten Jahr gesehen hat, ist, dass die IDF sich immer wieder zurückziehen aus bestimmten Teilen, bestimmten Gegenden, bestimmten Stadtteilen, bestimmten Vierteln. Und praktisch in dem Moment, in dem die IDF sich dort zurückziehen, die Hamas wieder die Macht übernimmt. So dass dann die IDF irgendwann einmal da dann zum zweiten, dritten, vierten Mal reingehen müssen, um dort eben die wieder aufgetauchte Hamas dann nochmal zu erledigen. Und das hat sich an mehreren Orten des Gazastreifens jetzt wiederholt, auch im letzten Jahr. Also etliche Orte sind von Israel jetzt schon mehrfach eingenommen worden, weil die Hamas halt einfach immer wieder aus den Tunneln oder wo auch immer sie herkommen, herauskriechen in dem Moment, in dem die Israelis sich halt zurückziehen. Also es ist auf der einen Seite ist es in gewisser Hinsicht statisch, weil sich nichts großartig verschiebt an den militärischen Kräfteverhältnissen. Aber vor Ort ist es halt ein ewiges Hin und Her zwischen Rückzug und Wiedereroberung sozusagen von einzelnen Gebieten. Dazu kam natürlich eine neue Situation rund um diese Hilfslieferungen selbstverständlich. Also es gab ja im Mai hat diese Gaza Humanitarian Foundation, eine israelisch-amerikanische Organisation, die Verteilung von Hilfslieferungen ja bekanntlich übernommen im Gazastreifen. Und das hat die Situation natürlich schon geändert, insofern als da eben vier Hilfsverteilzentren ausgebaut wurden, die nicht direkt von Israel bewacht werden, sondern von bewaffneten Einheiten, die von dieser Organisation gesteuert werden. Aber im Umfeld operieren halt sehr wohl die israelischen Streitkräfte und sollen halt mehr oder weniger das Areal dort herum und die Wege dorthin sichern. Was offenkundig auch mehr schlecht als recht funktioniert. Also da gibt's, muss man auch gleich sagen, gibt es auch eine unfassbare Propagandawelle gegen diese neue Hilfsorganisation und gegen diese ganzen Versuch, Hilfe abseits der Vereinten Nationen in den Gazastreifen zu kriegen. Also was diese Propagandawelle betrifft, an der ein Großteil der Medien, der gesamte Apparat der Vereinten Nationen und nicht zuletzt die Hamas selbst beteiligt sind. Das ist wirklich eine beeindruckende Propagandawelle und die ist auch, muss man sagen, sehr erfolgreich. Da gibt es dann Berichte von den Vereinten Nationen über angeblich 1000 Palästinenser, die getötet worden wären von den Israelis im Umfeld dieser Hilfszentren. Nachgewiesen ist, dass einige der Angriffe, dass dort, also einige der Situationen, in denen es zu Toten gekommen ist, definitiv auf Angriffe der Hamas zurückzuführen gewesen sind, wie die Hamas allgemein alles unternimmt, inklusive Angriff auf Mitarbeiter dieser Hilfsstiftung, und eben auch auf Palästinenser, die sich dorthin begeben, um Hilfe zu erhalten. Die unternehmen einfach alles, um dieses Projekt der GHF zum Scheitern zu bringen, mit Unterstützung der Medien, mit Unterstützung der Vereinten Nationen. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, das funktioniert einfach leider nicht. Also so richtig die Idee war, die Hilfe abseits der UN organisieren zu wollen, weil die UN und die Hamas das schlicht und ergreifend eine symbiotische Beziehung haben, in der beide voneinander profitieren. So muss man halt leider feststellen, dass diese Zentren A zu wenig sind, B nur in bestimmten Gegenden des Gazastreifens sind und C weit davon entfernt sind, für alle zugänglich zu sein. Also wenn man alt ist, krank ist, Kinder hat, schwach ist, was auch immer, dann kommt man da schlicht und ergreifend nicht hin. Dann kann man nicht täglich kilometerweit in der Hitze zurücklegen, um dort zu einem dieser Verteilzentren zu kommen. Das funktioniert einfach so nicht. Zumindest nicht in der bis jetzt durchgeführten Form. Also das hat sich natürlich noch ein bisschen verändert. Diese Verteilzentren sind halt so Hotspots auch geworden im Krieg um die Hilfslieferungen und auch im medialen Krieg.
Der Gazastreifen ist ja nun, ja, du sagst es genau, das ist natürlich nicht jedes Gebiet ist dann automatisch unter der Kontrolle der Israelis. Und es gibt auch noch weitere Akteure im Gazastreifen abseits der Hamas und des mit ihr verbündeten so, islamischen Dschihad, also eine andere islamistische Terrororganisation. Es gibt ja auch, und das las man auch in den letzten Monaten immer mal wieder in den Medien, dass es auch andere Akteure gibt, die zum Teil von Israel bewaffnet wurden. Also Clans, wo jetzt, die jetzt keine, das sind jetzt nicht unbedingt Israel-Freunde, sind aber auch keine ausgewiesenen Vernichtungsantisemiten wie die Hamas. Und in erster Linie sind die interessiert an Geschäften, an Geld, an Deals. So. Und das sind Clans, die zum Teil bewaffnet sind, zum Teil wo auch irgendwie Waffenlieferungen aus Israel bekommen haben und einen Gegenpol gegen die Hamas stellen sollen. Es gibt auch eine Art befreites Gebiet sozusagen, wo die Hamas gar nichts zu melden hat, wo eben ein palästinensischer Clan, dessen Namen du wahrscheinlich weißt, da halt tatsächlich auch bewaffnet gegen Angriffe der Hamas vorgeht, weil die Hamas duldet ja keine anderen Organisationen im Gazastreifen, die irgendwie die Macht und die Kontrolle streitig machen. Des Weiteren gab es in den letzten Monaten auch eine Reihe von Zivilprotesten, über die sehr zögerlich nur berichtet wurde in westeuropäischen oder in westlichen Medien, aber sie gab es. Und das waren eigentlich schon eindeutig Proteste, die sich eindeutig gegen die Hamas richteten, weil die Leute erkannt haben, dass die Hamas für diese ganze Misere verantwortlich ist, die ja nun zweifelsohne dort herrscht im Gazastreifen. Und das ist ja tatsächlich eine Form von Mut und eine Form von palästinensischem Protest, den man ja in jedem Fall unterstützen sollte, nur über den man dann doch relativ wenig liest und hört in westlichen Medien, weil das sind, gehen Leute auf die Straße gegen die Hamas, aber nicht gegen Israel. So, und das, da könntest du, vielleicht könntest du da auch noch mehr dazu sagen, wie die Gemengelage momentan im Gazastreifen unter den Palästinensern aussieht. Also von Kräften, die gegen die Hamas kämpfen, Zivilproteste etc.
Ja, also es gibt, wie du sagst, es gibt eben so bewaffnete Milizen, die vor allem im Süd-Gaza-Streifen einen Teil kontrollieren, die auch dort Hilfslieferungen abzweigen und auch ihre Geschäfte damit machen. Das sind jetzt sicher nicht unbedingt Leute, die man idealerweise sozusagen in Zukunft mit der Führung des Gazastreifens betrauen möchte.
Nee.
Aber aus israelischer Sicht ist das zunächst einmal relativ pragmatisch. Es sind bewaffnete Kräfte, die zum Teil auch offenbar Waffen von den Israelis erhalten haben, die einen Gegenpol zur Hamas darstellen. Und insofern ist das erstmal gut. Und die Hamas macht natürlich das, was sie immer macht, wenn andere sich anschicken, irgendeine Rolle zu spielen. Sie geht halt, soweit sie das kann, mit Gewalt dagegen vor. Und das Gleiche trifft auch auf die teils die Organisatoren dieser Proteste zu, die du erwähnt hast. Also ja, das gab es immer wieder. Wird von westlichen Medien oder von ausländischen Medien mit großer Missachtung quittiert. Also gelegentlich findet man irgendwelche Bemerkungen darüber, aber so wirklich ernst genommen wird das nicht. Und man muss natürlich leider sagen, die haben halt auch militärisch keinerlei Möglichkeit, gegen die Hamas vorzugehen. So, also das ist halt, also zivile Proteste sind gut und schön, aber unbewaffnet zu einer Schießerei zu gehen, ist halt eine schlechte Idee. Die Hamas hat auch schon einzelne der Organisatoren dieser Proteste verschleppt, gefoltert, zum Teil ermordet. Also das, ja, das, was sie halt immer tun, um ihre Macht aufrechtzuerhalten. Die Israelis haben ja nach dem Auslaufen der Waffenruhe im März eine Art Blockade über Hilfslieferungen verhängt. Und eine der Überlegungen dahinter war ja wohl, dass das dazu führen würde, dass die Bevölkerung sich vermehrt gegen die Hamas auflehnt und dass diese Demonstrationen und der Widerstand gegen die Hamas unter den Palästinensern im Gazastreifen sozusagen dadurch einen Schwung und Schlagkraft gewinnen könnte. Das hat halt offenkundig überhaupt nicht funktioniert. Ganz im Gegenteil, also diese ganze Verhängung einer Blockade, denke ich, war ein fürchterliches strategisches Desaster in mehrerlei Hinsicht. Und die da zugrunde liegenden Überlegungen haben nicht funktioniert, und also nicht, was diese Demonstrationen betrifft, und auch der ganz fundamentale Gedanke, also der Gedanke, dass man durch den Entzug von Hilfslieferungen die Hamas unter Druck setzt, hätte ja vorausgesetzt, dass die Hamas irgendein Interesse daran hat, das Leid der Palästinenser zu mindern. Nun ist aber das haargenau das Gegenteil, sozusagen die Kriegsstrategie der Hamas. Also die Vorstellung, dass man mit palästinensischem Leid die Hamas unter Druck bringen könnte, war von Anfang an eine fürchterlich verkehrte Vorstellung. Und dass die international zu einem PR-Desaster wird und jetzt auch vor Ort tatsächlich zu einem Desaster, was die Versorgungslage in zumindest den einzelnen Teilen des Gazastreifens betrifft, das haben die Israelis völlig unterschätzt und völlig falsch eingeschätzt.
Wie ist denn generell die Versorgungslage im Gazastreifen? Weil wenn man der New York Times oder anderen als renommiert geltenden sogenannten Qualitätsmedien glauben will, ist es ja wirklich, also alle stehen kurz vorm Hungertod, und da sieht man auch die Macht der Bilder. Es gibt jetzt auch einen Artikel in der Süddeutschen, der erstaunlich gut recherchiert war für die Süddeutsche, für die Waffen-SZ oder Alpenprafta auch genannt. Kann ich nochmal empfehlen, den zu lesen, weil da ganz gut so diese mediale Strategie, diese propagandistische Strategie von sogenannten, das sind keine Journalisten, das sind Aktivisten, die dort Bilder machen. Und Bilder erzeugen natürlich, das kennen wir ja, du erinnerst dich vielleicht auch noch an Bilder aus dem Bosnienkrieg in den 90er Jahren, die wo halt tatsächlich so KZ-ähnliche, also Bilder, die man gesehen hat aus dem Bosnienkrieg der Serben gegen die bosnischen Milizen, wo halt Bilder inszeniert wurden, die halt an KZ-Opfer der 40er Jahre erinnerten. Und ähnliche Bilder, ähnlich propagandistische Bilder wurden auch jetzt, kursierten jetzt auch durch die Medien und wurden teilweise unkritisch übernommen. Jetzt rudern einige große Medien auch zurück und sagen, das war ein Fehler, das zu veröffentlichen. Aber wenn eine Lüge in der Welt ist, ist sie erstmal schwer, wieder aus der Welt zu schaffen. Wie ist denn wirklich die reale Situation vor Ort in Gaza? Gibt es eine Hungerskatastrophe? Gibt es eine Hungersnot?
Das kommt ganz darauf an, wen man fragt.
Ja.
Also Die eine Sache ist, also die Israelis antworten ja immer, wenn von den Hungersnot die Rede ist, irgendwie mit den Zahlen oder mit den Tonnen an Hilfslieferungen, die zwischen dann und hier und jetzt und was weiß ich, in welchen Zeiträumen da in den Gazastreifen gebracht wurden. Man muss auch sagen, dass in den 6 Wochen des Waffenstillstandes im Frühling enorme Mengen an Hilfslieferungen in den Gazastreifen gekommen sind. Also im Ausmaß, dass selbst die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen, davon gesprochen hat, dass diese Ressourcen ein halbes Jahr lang reichen müssten, um die Menschen im Gazastreifen zu versorgen. Und dennoch hat es wenige Wochen danach schon die ersten Meldungen wieder über Hungersnot gegeben. Also die reine Zahl an Tonnen Hilfslieferungen sind offenkundig sind nicht die ganze oder nur eine halbe Geschichte oder nur die halbe Geschichte, denn es geht schon auch halt dann natürlich um die Frage, wo landen die, in wessen Armen landen die, in welchen Gegenden landen die? Und da ist es offenkundig, also diese Warnungen vor Hungersnoten gab's schon im Prinzip, bevor die Israelis überhaupt 2023 richtig mit Bodentruppen da reingegangen sind. Und Warnungen vor Hungersnöten und dass das alles unbewohnbar wird und so weiter, gibt's, was den Gazastreifen betrifft, schon seit Jahren, also schon lange, auch vor dem 7. Oktober. Und es gab's auch immer wieder im Zuge dieses Krieges, und sie waren immer wieder falsch und schlichte Lügenbehauptungen. Mit zum Teil bemerkenswerten Geschichten, die da erfunden wurden. Aber auch in Israel und selbst regierungsnahe Journalisten und Wissenschaftler haben festgestellt, okay, also das, was jetzt passiert, ist tatsächlich von einer anderen Qualität als die ähnlichen Episoden, die es bis jetzt da gegeben hat im Zuge des Krieges. Es gibt einen israelischen Ökonomen, der die Versorgungslage anhand von Schwarzmarktpreisen von üblichen Gütern sozusagen im Blick hat. Und der hat halt auch davon gesprochen, dass beispielsweise aus einem Sack Mehl die Preise enorm in die Höhe geschossen sind, in exorbitante Höhen, die bis jetzt völlig ungekannt gewesen sind. Und der dann auch zu dem Schluss gekommen ist, okay, die Situation jetzt ist tatsächlich anders, als sie die letzten fast 2 Jahre öfter schon mal gewesen ist, wie von Hungersnot die Rede war. Also es ist offenkundig schon so, dass da auf der einen Seite enorme Propaganda betrieben wird. Das ist ein Faktum. Aber auf der anderen Seite ist es sehr wohl so offenbar, dass zumindest in Teilen des Gazastreifens es tatsächlich eine Unterversorgung oder Mangelversorgung gibt. Über die Gründe dafür kann man lange streiten, und einer der Gründe ist natürlich mit Sicherheit, dass die Hamas einfach Hilfslieferungen abzweigt und zurückhält und damit künstliche Knappheiten schafft, weil sie schlicht und ergreifend von den überhöht dadurch künstlich erzeugten Schwarzmarktpreisen profitiert und dadurch ihre eigenen Leute auch bezahlen kann. Also ein Teil dieser Situation ist mit Sicherheit von der Hamas herbeigeführt. Ein Teil dürfte auch einfach damit zusammenhängen, dass Güter, die sehr wohl vorhanden sind, nicht ausreichend verteilt werden können oder nicht zu den Leuten kommen, die sie brauchen könnten. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es scheint schon so dieses Mal tatsächlich so zu sein, dass es zumindest eine ernste Versorgungslage gibt, sozusagen, im Gegensatz zu anderen Episoden im Laufe des Krieges schon. Und Israel hat ja darauf reagiert, indem es ja einerseits die Übergänge, aber ja, zumindest poröser gemacht hat für die Hilfslieferungen, also mehr Hilfslieferungen durchlässt, und andererseits auch sogenannte humanitäre Feuerpausen tagsüber angekündigt hat oder auch umsetzt, die dann eben dazu dienen sollen, eben Hilfsgüter an die Leute zu bringen dort. Das ist auf der einen Seite wahrscheinlich notwendig und eine Reaktion auch auf das einfach desaströse internationale Image, das sich Israel da eingefangen hat in den letzten Wochen und knapp paar Monaten. Ist aber auf der anderen Seite, muss man natürlich klarerweise sagen, ein Erfolg für die Hamas, weil das eine ihrer Forderungen ist, die jetzt umgesetzt wurde, ohne dass sie dafür irgendeine Gegenleistung hätte erbringen müssen, ohne dass irgendeine Form von Waffenstillstand oder Abkommen inklusive Freilassung von Geiseln erreicht wurde. Also da hat die Hamas damit einen nicht unbeachtlichen Erfolg einfahren können. Ja, also es ist beides. Also ich meine, du hast vorher die Bilder aus dem Bosnienkrieg genannt. Das ist ja auch ein bisschen ähnlich, die Geschichte. Also ja, da wurde viel Propaganda und auch viel Propaganda mit Bildern betrieben. Aber auf der anderen Seite gab es natürlich Lager wie Omaska, wo sehr wohl Leute festgehalten, misshandelt, vergewaltigt und ermordet wurden. Also
Ja,
es sind ja nicht
klar.
nur Erfindungen gewesen, sondern es gab ja sehr wohl eine Realität auch hinter den gefälschten Bildern, die sehr wohl eben Realität war und nicht nur reine Propagandalüge. Und ähnlich dürfte das jetzt momentan halt sein, was die Versorgungslage im Gazastreifen betrifft.
Ja, wenn man die Hamas noch als Hannenakteur wahrnimmt, also mich muss erinnern auch dieser Fanatismus auch, das ist erinnert wirklich an die letzten Tage von Nazi-Deutschland, so kurz vor der bedingungslosen Kapitulation. Trotzdem wird weiter für den Endsieg gekämpft. Klar, propagandistisch, wie gesagt, da ist die Hamas sehr erfolgreich, aber ihr eigentliches Ziel, ich denke auch nicht, dass es wird kein Staat Palästina geben. Das wird es nicht geben und wenn, dann wird die Hamas dort keine Rolle spielen. Aber ich gehe gar nicht davon aus, dass das so weit überhaupt kommen wird, weil ich glaube auch die arabischen Länder haben da ehrlich gesagt auch keine Lust drauf. Würde ich gleich auch gleich nochmal drauf eingehen. Aber erstmal nochmal zu Hamas. Wie ist die Hamas überhaupt noch aufgestellt und was treibt sie eigentlich noch an? Weil die Hamas hat doch zigtausende bewaffnete Kämpfer in Anführungszeichen, also Terroristen eingebüßt, ist militärisch eigentlich mehr oder weniger geschlagen, kontrolliert nur noch ein kleines Fitzelchen im Gazastreifen. Okay, sie haben noch diese 50 Geiseln, wovon wahrscheinlich 30 auch schon tot sind. Okay, aber sonst, eigentlich sind sie doch von ihrem Ziel, nämlich die Vernichtung Israels, also meilenweit entfernt. Die Hisbollah hält die Füße still seit letztem Jahr. Der Iran, ich glaube, da wird auch nicht mehr viel kommen. Assad als wichtigster Verbündeter der iranischen Mullahs, der auch Hamas-Terroristen oder Hisbollah-Terroristen auch mit Waffen beliefert hat und so weiter, ist weg. Die Hamas kämpft ja eigentlich relativ auf alleine, so. Zumindest in der Region dort. Was genau treibt die Hamas an und wie ist die überhaupt noch aufgestellt? Das ganze in Anführungszeichen Politbüro, diese ganzen bekannten Hamas-Führer sind alle tot. Was ist das überhaupt noch für eine Organisation? Wovon wird die noch zusammengehalten?
Gut, ich meine, auf der einen Seite gibt es im Exil natürlich nach wie vor einige Leute, auch aus der alten Führung noch, also Khaled Meshal zum Beispiel, ist ja nach wie vor, erfreut sich nach wie vor, leider bester Gesundheit offenbar. Und andere gibt es da auch noch, also da gibt es schon noch ein paar bekanntere Gesichter in der Exilführung der Hamas sozusagen. Im Gazastreifen selber ist es sicher so, wie du gesagt hast, dass dort im Wesentlichen mehrere Ebenen sozusagen der oberen Führungsschicht der Hamas einfach nicht mehr existieren, inklusive der militärischen Führungsschicht und bis hin zu den Kommandeuren der verschiedenen Hamas-Brigaden im Gazastreifen. Und es sind sicher auch, also jetzt nach israelischen Schätzungen, über 20.000 Hamas-Kämpfer getötet worden, jetzt in den letzten eben 20 Monaten Krieg oder 22 Monaten Krieg. Gleichzeitig hat die Hamas es eigenen Angaben zufolge, und das dürfte ja auch stimmen, ungefähr zumindest sehr wohl geschafft, auch in diese Ausfälle jetzt rein numerisch wettzumachen, also einfach neue Leute zu rekrutieren. Die sind natürlich, was den Ausbildungsstand betrifft und sozusagen jetzt die militärische Qualität dieser Kräfte, nur mehr ein Schatten dessen, was die getöteten Hamas-Kämpfer gewesen sind. Aber jetzt rein an den Zahlen, es gibt die noch. Die Hamas hat natürlich ihre Struktur im Gazastreifen ändern müssen. Also ich meine, die Hamas war ja seit 2007 de facto die Regierungsgewalt im Gazastreifen und hat auch entsprechende Formen angenommen. Jetzt ist sie angesichts der militärischen Rückschläge und was das betrifft, sehr effektiven israelischen Vorgehens, darauf zurückgeworfen, wieder eine Art von Guerillatruppe zu sein, die also im Prinzip untertaucht und gelegentlich halt wieder auftaucht, um konkrete Angriffe zu unternehmen. Verteilzentren oder Terrorauszügen gegen Palästinenser, die sich gegen ihre Herrschaft auflehnen würden und so weiter und so fort. Aber sonst eben tatsächlich so eine Art Guerillakrieg oder Untergrundkrieg führen muss. Ist sie gescheitert? Ja, das ist die Frage, wie man es betrachtet. Also wenn man sagt, das umfassende Ziel ist die Vernichtung Israels, muss man sagen, ja natürlich, in dem Sinne ist sie gescheitert. Gleichzeitig muss man auch sagen, Israel ist momentan unter Anführungszeichen des Krieges der Hamas, so isoliert, wie sie das also seit Jahrzehnten, wenn überhaupt, nicht mit gewesen ist. Und es läuft ja alles in dem Sinne durchaus in ihrem Sinne. Also ich meine, du hast vorher erwähnt, die Anerkennungswelle, die da gerade irgendwie einige westliche Staaten durchläuft, von Frankreich angefangen über Großbritannien bis nach Kanada, und andere werden da sicher noch folgen. Das ist natürlich ein Erfolg der Hamas. Es ist ja lustig, wenn Macron sich da hinstellt und behauptet, das ist überhaupt kein Erfolg der Hamas, weil wir anerkennen ja einen Staat an der Seite Israels und nicht einen Staat statt Israel. Ein kurioses Argument, und die Hamas sich dann hinstellt und sagt, ja, also wir sehen das als einen wunderbar richtigen Schritt in die richtige Richtung sozusagen. Also irgendeiner von beiden irrt sich, und ich habe die Vermutung, es ist nicht die Hamas, die sich irrt. Also was das betrifft, die Israel ist international so isoliert wie schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Es gibt eine Welle der Anerkennungen für einen palästinensischen Staat von Staaten, die es bis jetzt ausgeschlossen hatten oder zumindest nicht angekündigt haben zu tun. Also was das betrifft, es gibt eine unfassbare Welle an Antisemitismus de facto weltweit, was natürlich auch völlig im Interesse der Hamas ist. Also so gesehen würde ich jetzt nicht sagen, dass sie völlig gescheitert ist. Also was das betrifft, ganz im Gegenteil, da hat sie doch enorme Erfolge einfahren können, würde ich sagen. Es kommt halt darauf an, woran man Erfolg bemisst. Also und das scheint ja wohl auch so zu sein, dass es innerhalb der Hamas da durchaus unterschiedliche Einschätzungen gibt. Also es ist bekannt, dass nach so ungefähr ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr nach Beginn des Krieges eine Online-Sitzung gegeben hat, in dem die noch vorhandenen und zugänglichen Hamas-Leute aus dem Gazastreifen und auch die Leute aus der Exilführung teilgenommen haben und als erstes sozusagen Yahya Sinwar, der Organisator des 7. Oktober, da quasi Bericht erstattet hat und also die Situation geschildert hat und geschildert hat seine Einschätzung und gesagt hat, es läuft alles blendend für uns. Und die Exilführungsleute irgendwie da gesessen sind und gesagt haben, ach so, wirklich? So, wir sehen das nicht so ganz. Aber da muss man sagen, auch da hat letztlich ja Sinwar recht behalten. Also was den Kampf um die internationale Meinung und den Kampf um die politische Isolierung Israels betrifft, hat ja Hamas ja gewonnen.
Das stimmt. Wenn man rauszoomt aus der Situation von vor Ort, aus der konkreten Situation in Gaza und Israel, wenn man rauszoomt und das global betrachtet, dann hat die Hamas in jedem Fall gewonnen und Israel hat eindeutig verloren. Das stimme ich dir, muss ich dir leider zustimmen. Wie ist denn
Ja,
die
und das sind
Lage?
ja auch wirkliche Dammbrüche, die gelungen sind. Also das Ausmaß, wenn man jetzt mal auf westliche Staaten blickt, auf die USA, auch auf eigentlich im Großen und Ganzen fast alle westlichen Staaten, natürlich Deutschland auch, wenn man sich anschaut, was in Berlin passiert. Also der Umstand, dass es eine unfassbare, ich habe schon erwähnt, diese unfassbare Welle des Antisemitismus und antisemitischer blanker Gewalt gibt im Westen und weltweit, dass es eine breite Bewegung von Leuten gibt, die überhaupt keinen Hehl mehr daraus machen, dass sie sich völlig offen mit der Hamas sympathisieren und völlig offen zur Vernichtung Israels aufrufen, wie das jetzt beispielsweise in Berlin jeden zweiten Tag auf irgendwelchen Palästinenser-Demos passiert, dass ein Antisemitismus entstanden ist, der irgendwie so neuer Schick geworden ist, also dass irgendwelche TikTok-Gehören sich abbilden lassen mit, hey, ich bin gegen Genozid und ich bin gegen Free Palestine und so weiter, als ob das eine popkulturelle Bewegung wäre. Das sind ja alles unfassbare Dammbrüche, die da stattfinden und die man auch jetzt sehr lang brauchen wird, um die wieder einzufangen, wenn das überhaupt gelingt. Also ich meine, das ist ja auch durch soziale Medien und alles das, nimmt das ja unglaubliche Ausmaße an. Ja? Also wenn man zurückdenkt vor 4 Jahren hat man irgendwie bei ein paar Spinner bei der BDS-Bewegung großartig diskutiert oder so. Die sind heute völlig irrelevant geworden, weil sie völlig ins Abseits geraten sind, weil alle anderen sich so radikalisiert haben, dass BDS mittlerweile fast wie ein Kirchenchor klingt im Vergleich zu dem, was alle anderen betreiben.
Ja.
Also das sind wirkliche Dammbrüche, die, muss man sagen, der Hamas gelungen sind und niemanden sonst.
Ja, es ist unglaublich schick. Es ist schick geworden, ein Israel-Hasser zu sein. Es ist wirklich, ja, was soll man dazu sagen? Es
Ja,
ist zum
und
Kotzen.
also was man dazu
Ich hasse
sagen
die
soll.
Gen, ich hasse die Gen Z, diese beschisseste Generation,
Ja.
die den heftigsten Antisemitismus seit den 30er, 40er Jahren verbreitet. Das, ja, genau. Und ich hasse auch deutsche Kulturschaffende, die da bedingungslos jeden Müll unterschreiben, der sich gegen Israel richtet, aber nach dem 7. Oktober natürlich allesamt die Fresse gehalten haben. Ja, genau.
Aber ja, man muss auch noch eins dazu sagen, also was diese TikTok-Antisemitismus betrifft oder wie immer man das nennen möchte, der da um sich gegriffen hat. Der Thomas von Außensacken hat das letztlich noch für einem Facebook-Posting völlig richtig bemerkt. Es wird auch viel zu wenig zur Kenntnis genommen. Die Leute argumentieren aber immer so mit Genozid und ähnlichen Dingen so. Und er hat völlig richtig festgestellt, also wenn die das auch nur annähernd ernst meinen würden, was sie da reden, dann wäre es ja unfassbar unpassend, wie die darauf reagieren. Also niemand hätte sich während des Holocaust hingestellt mit einem, weiß nicht, blöden, dummen T-Shirt und hätte gesagt, hey, ich bin gegen den Holocaust, juhu, ich fahre deswegen jetzt auf eine Propagandaflotte nach Deutschland, Hamburg oder sonst wohin. Oder, also das ist eine dermaßen unangemessene Reaktion, die diese TikTok-Gehören und andere da irgendwie an den Tag legen, dass es einen wirklich nur sprachlos macht und gleichzeitig auch deutlich macht, dass ihnen sozusagen die Substanz, um die es da geht, in Wirklichkeit völlig wurscht ist. Das ist eine eitle Selbstdarstellung, die da stattfindet,
Genau.
aber trotzdem unfassbar erfolgreich.
Genau. Also ich meine, man könnte ja dann, ich meine, das ist halt immer so ein beliebtes Argument, so im Antisemiten kann man nicht argumentativ überzeugen, aber man könnte den ja auch zum Beispiel einfach mal fragen, warum sie sich eigentlich überhaupt nicht für die Situation im Sudan interessieren. Oder für die Situation der Uiguren in China, wo man tatsächlich von einem Genozid sprechen kann. Ja, gut. Aber ich meine, das ist ja jetzt ja ein Klassiker. Das ist ja ein No-Brainer. Dieselbe Fraktion hat sich auch 1994 nicht für den Genozid in Ruanda interessiert. Dieselbe Fraktion hat zum Teil ja auch, natürlich eine andere Generation gewesen, aber antizionistische Linke haben beispielsweise noch Pol Pot, also den Autozid in Kambodscha, verteidigt oder geleugnet oder gerechtfertigt oder wollten davon nichts wissen. Das zieht sich ja durch die Geschichte des Antisemitismus durch, diese Doppelmoral, diese doppelten Standards. Das ist in dem
Ja,
Sinne nichts Neues. Heutzutage kommt halt eben noch diese fürchterliche Online, diese narzisstische Online-Selbstinszenierung dazu, dass sich irgendwelche wohlstandsverwahrlosten Gören wie Greta Thunberg auf irgendeine beschissene Nussschale setzen und da, weiß nicht, für 100 Gramm Mehl transportieren wollen und das als humanitäre Flotte. Ich weiß, es ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten und ich könnte darüber eigentlich lachen, wenn es nicht so ernst wäre. Also wenn
naja,
das nicht
der
so ein
Unterschied
ernstes
ist schon,
Thema
also
wäre.
früher waren das halt, du hast es erwähnt, früher gab es halt dann natürlich so irrlichternde Spinner wie Noam Chomsky, die sich dann hinstellen und sagen irgendwie, es gibt überhaupt keinen Völkermord in Kambodscha oder dergleichen. Aber das waren halt Politaktivisten, wirklich die nichts anderes Tag ein, Tag ausgetan haben, als sowas zu betreiben. Das ist ja heute was völlig anderes. Also heute ist das ja wirklich eine Massenbewegung. Du hast kein Popkonzert oder was auch immer, geht über die Bühne, ohne dass irgendwie das gesamte Publikum johlend irgendwie Free Palestine grüllt, sozusagen, ja. Also das ist eine völlig andere Schicht, sozusagen, die davon betroffen wird, ein völlig anderes Ausmaß und natürlich auch bedingt natürlich durch die sozialen Medien mit einer völlig anderen Reichweite als die obskuren linken Pamphlete oder Zeitschriften, die am Kopierer hergestellt wurden, in denen die neuesten Chomsky-Elaborate früher
Naja.
veröffentlicht. Weil das ist eine völlig andere Dimension, mit der wir es da zu tun haben. Wirklich, es ist eine popkulturelle Sache geworden. Und dadurch verfestigt sich das ja auch in einer Art und Weise, wie gesagt, mit der man noch die nächsten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, zu kämpfen haben wird.
Ach Gott, ja, gut, da möchte ich noch nicht dran denken. Naja, aber lass uns mal wieder zurückgehen, weg von dem globalen antisemitischen Irrsinn hin zur konkreten Realpolitik, also Facts statt irgendwelche TikTok-Reels. Und zwar. Die Lage in Gaza, haben wir drüber gesprochen. Die Lage in Israel würde mich auch interessieren, weil ich denke, viele Israelis sind einfach verdammt kriegsmüde, haben keinen Bock mehr, sind auch, weiß ich nicht, wie die Zustimmung zu Netanyahu ist, kann ich mir nicht mehr allzu hoch vorstellen. Wenn es jetzt tatsächlich dazu kommen sollte, dass noch der Rest des Gazastreifens militärisch eingenommen werden sollte und dann über eine Besetzung, über eine längerfristige Besetzung des Gazastreifens wird ja auch diskutiert im Kabinett. Ich weiß nicht, ob das, ist das, ist das doch so, dass viele Israelis noch dahinter stehen oder ist das Land extrem gespalten? Wie sieht's aus? Ich meine, wir wissen das ja, in Tel Aviv lebt ja auch ein anderes Klientel als in Jerusalem. So, ne? Und ich würde sagen, konservative oder rechte Israelis sind natürlich eher auf der Seite Netanjahus als das hippe, flippige Tel Aviver Publikum, was halt zwischen Strand und Cocktailbar halt abhängt. Okay, gut. Aber wie ist die Situation konkret vor Ort in Israel?
Na gut, man muss sagen, die Ablehnung der Regierung beschränkt sich nun wirklich nicht auf irgendwelche hippen Tel Aviver Mid-20s sozusagen, sondern also Umfragen zufolge sind irgendwo zwischen 2/3 und 3/4 der Israelis sagen, dass sie von dieser Regierung nicht mehr vertreten werden oder nicht vertreten werden. Es gibt überwältigende Mehrheiten, die für ein Ende des Krieges eintreten, muss man immer dazu sagen, immer verbunden mit dem Zusatz mit einem Abkommen, dass alle Geiseln frei kommen. Und das ist halt immer der große Haken an der Sache. So ein Abkommen gibt es ganz einfach nicht. Also es ist schon vorstellbar, dass die Hamas irgendwie vielleicht möglicherweise wieder mal gezwungen werden kann, irgendwelche Geiseln freizulassen. Aber von alle kann keine Rede sein. Nicht mal von alle, die noch leben. Und abgesehen davon, wenn von allen Geiseln die Rede ist, geht es ja nicht nur um die, nur unter Anführungszeichen um die 20, die noch leben, sondern auch um die 30 toten Geiseln. Auch die müssen ja raus aus dem Gazastreifen und in Israel begraben werden können. Aber so ein Abkommen ist nirgendwo auf dem Tisch. Das gibt es einfach nicht. Also das ist doch so eine gewisse Illusion, der da irgendwie nachgehangen wird. Aber sei es wie es sei, also eine große Mehrheit ist für ein Ende des Krieges und eine große Mehrheit ist für ein Abkommen, das irgendwie Geiseln frei bekommt. Alle Umfragen, was jetzt die berühmte Sonntagsfrage, die in Israel ja keine Sonntagsfrage ist, betrifft, kommen alle zum gleichen Ergebnis, dass die Regierungskoalition schon seit geraumer Zeit keine Mehrheit mehr hat. Und das sollte es Neuwahlen geben, diese Koalition Geschichte sein wird. Also das ist auch völlig klar. Dazu muss man sagen, dass es natürlich, also du hast jetzt angesprochen, dass es in der Regierung auch unterschiedliche oder dass darüber eine längerfristige Besetzung des Gazastreifens diskutiert wird. Da muss man vorsichtig sein. Also Besetzung kann ganz verschiedene Sachen heißen. Also das, was NATO vorgeschlagen wird, da geht es ja wohl wirklich um die militärische Operation, eben den Rest des Gazastreifens zu besetzen und auch um dort mit der Hamas aufzuräumen. Damit ist nicht gemeint, eine Besatzungsherrschaft sozusagen wieder aufzurichten, wie das vor 2005 der Fall gewesen ist, also vor dem Rückzug der israelischen und dem Abbau der israelischen Siedlungen im Gazastreifen. Es gibt so Kräfte auch in der Regierung, also Ben-Gvir und Smotrich sind schon Leute, die genau solche Irrenfantasien haben und die sagen, man muss den ganzen Gazastreifen besiedeln jüdisch und man muss die Palästinenser vertreiben und überhaupt. Also das sind Leute, die schlicht direkt um einen Sitz auf der Anklagebank beim Internationalen Strafgerichtshof betteln, hat man fast den Eindruck. Und jedes Mal, wenn die den Mund aufmachen, ist es ein fürchterliches Debakel international für Israel. Und das sind auch alles Vorschläge, die von einer überwältigenden Mehrheit der Israelis wirklich verabscheut werden. Und westliche Medien stürzen sich immer sehr gern auf die Aussagen von diesen irrlichternden Spinnern. Aber wie gesagt, also sollte es Neuwahlen geben, werden die keiner Regierung mehr angehören. Und man muss also zumindest in der momentanen Situation und jetzt nach fast 2 Jahren Krieg sagen, es wird auch endlich Zeit, dass diese Spinnen aus der Regierung fliegen. Und man muss auch, was Netanyahu betrifft, feststellen, ich meine, natürlich ist er der politische Verantwortliche nicht nur für das, was bis zum 7. Oktober geschehen ist und was letztlich dazu geführt hat, sondern auch für das, was seitdem geschehen ist. Und da ist die Situation in Israel wie international leider Gottes alles andere als erfreulich, um das mal euphemistisch auszudrücken. Und dafür trägt niemand andere eine Verantwortung als er.
Was wären denn die, also das ist natürlich auch wirklich eine verdammt vertrackte Situation für Israel. Was ich an Israel sehr, sehr bewundere, ist, dass es geht dort immer sehr um das Individuum. Es wird kein Mann, keine Frau wird zurückgelassen. So, und man lässt sich dann, wir hatten das zum Beispiel auch, ja, nämlich an den Fall, ich glaube, es war der IDF-Soldat Gilad Shalit, hieß er, glaube ich, ne, der von der Hamas auch entführt wurde. Oder was die jetzt Bollocker, das ist schon ganz schön Weile her, tut mir leid. Ich glaube, es war die Hamas, ne? Und um halt diesen einen Soldaten freizukriegen, hat halt Israel sich dazu bereit erklärt, 1000 palästinensische Terroristen aus dem Gefängnis zu entlassen. Wo natürlich zum Beispiel das in Deutschland, wenn wir an die deutsche Staatsräson, zum Beispiel an Helmut Schmidt 1977, als die RAF und ihre palästinensischen Helfershelfer von der PFLP die Machtfrage gestellt haben, da hat Schmidt halt das GSG 9 einsetzen lassen, was auch im Umkehrschluss bedeutet hätte, es ist ja zum Glück niemand zu Tode gekommen, außer 3 der 4 Terroristen, aber was natürlich auch hätte bedeuten können, dass es halt ein Blutbad gibt und dass etliche Touristen, völlig harmlose Zivilisten, die im Urlaub, in der Urlaubsmaschine saßen, hätten sterben können dabei. Und das ist halt, da war der Staatsräson, die Wahrung der Staatsräson war wichtiger als halt das Leben des Individuums. Und Hans Martin Schleyer wurde dann ja im Endeffekt auch geopfert. In Israel sieht man das alles ein bisschen anders und das schätze ich auch sehr an den Israelis, dass man wirklich alles in der eigenen Macht Stehende einsetzt, um halt auch Einzelpersonen zu befreien, auch um Leichen, um tote Geiseln zu befreien, damit sie eben auf israelischem Boden bestattet werden, weil das halt eine jüdische Tradition halt ist. Aber trotzdem muss man ja sagen, es ist halt einfach eine verdammt vertrackte Situation, weil wie soll das weitergehen? Also die militärische, also diese endgültige Einnahme auch der letzten Reste des Gazastreifens, die von der Hamas noch kontrolliert werden, weitestgehend kontrolliert werden, ist eine Option. Ob so kommt, werden wir sehen in den nächsten Tagen oder in den nächsten Wochen, ist aber extrem unpopulär. Sich jetzt zurückzuziehen, gar nichts abzuschließen und dann einfach einen dauerhaften Waffenstillstand einzuführen, kann auch keine Option sein. Was ist die Option? Was ist die realistischste Option? Da hast du wahrscheinlich auch keine Antwort drauf, ne? Und was wäre eine Zukunftsoption auch? Und da müssten ja eigentlich auch die arabischen Staaten auch auch mit ins Spiel kommen, die ja eigentlich, Prinzip Ägypten ist genauso Nachbarland des Gazastreifens wie Israel. So, und die Ägypter halten sich fein raus. Also was ist eine halbwegs realistische Zukunftsoption für den Krieg und auch für eine Zukunft nach dem Krieg?
Ja, das sind alles sehr gute Fragen.
Tut mir leid.
Und
Ich hoffe, du hast
also,
gute Antworten.
du hast am Anfang erwähnt, dass ich heute, beziehungsweise gestern in unserem Newsletter und heute auf unserer Webseite eben genau darüber geschrieben habe, einen Text eben, wie geht es jetzt damit weiter mit dem Gazastreifen? Und die Kernaussage des Textes ist, also ja, es gibt mehrere Optionen, aber alle sind schlecht. Und man kann vielleicht sagen, dass eine noch schlechter ist als die andere, aber keine davon ist gut. Also selbst wenn diese Eroberung des restlichen Stücks da des Gazastreifens funktioniert, dann steht ja nur die nächste Frage im Raum und die lautet ja, und dann? Und das ist ja auch eine Frage, auf die die Regierung oder diese Regierungskonstellation Koalition seit auch fast 2 Jahren einfach keine auch nur halbwegs ernstzunehmende Antwort zu geben bereit ist. Letztens vor wenigen Wochen war ein Interview in einer österreichischen Tageszeitung Gideon Saar, dem Außenminister, der ja nun bei weitem nicht so ein Spinner ist wie Benkir und Smotrich, der auf die Frage, ja, was soll mit dem Gazastreifen passieren danach, am Tag danach sozusagen, im Wesentlichen gesagt hat, das interessiert mich nicht, das geht uns nichts an. Naja, also ganz so ist es nicht. Also momentan ist Israel nun mal die Macht, die 3/4 zumindest des Gazastreifens kontrolliert, und als solche hat sie auch die Verantwortung, dort irgendetwas zu tun, sozusagen. Also natürlich, Israel kann sich völlig zurückziehen, aber das werden sie nicht tun, aus nachvollziehbaren Gründen. Aber dann wird die Antwort, interessiert uns nicht, was dort passiert, wird halt einfach nicht ausreichen, weil irgendwann steht unweigerlich die Frage im Raum, wie soll es weitergehen? Aber da gibt es eben, wie gesagt, überhaupt keine, wie auch immer, sinnvollen Äußerungen dazu seitens der Regierung. Also so gesehen sind das alles gute Fragen, die du da hast. Aber ich habe darauf keine Antwort, und was völlig irrelevant ist, aber die viel wichtigere und entscheidendere, das entscheidendere Problem ist ja, dass da auf die Regierung keine Antworten gibt, und das schon seit 2 Jahren nicht.
Ja, kommen wir nochmal zur Rolle der arabischen muslimischen Staaten. Ne, wir wissen ja auch alle, dass das einer der Hauptgründe oder Hauptmotive des 7. Oktober 2023 war, die Annäherung Israels zwischen verschiedenen arabischen Ländern im Rahmen der Abraham Accords zu torpedieren. Da muss man ja sagen, das hat nicht geklappt. Also die Abraham Accords sind nicht aufgelöst worden. Es gibt auch weiterhin, soweit ich das weiß, auch noch weiterhin auch Verhandlungen zwischen Israel und den Saudis. Und die Beziehungen sind nicht unbedingt abgekühlt. Und jetzt vor kurzem gab es eine Konferenz verschiedener arabischer Staaten, wo eindeutig der Terroranschlag des 7. Oktober verurteilt wurde und wo sich für ein Ende der Hamas-Herrschaft in Gaza ausgesprochen wurde. Natürlich auch mit den üblichen anderen anti-israelischen Floskeln, das ist gut, okay, aber man muss ja auch tatsächlich sagen, das sind ja durchaus, ich würde fast schon sagen, revolutionäre Erneuerungen im Middle East, dass halt, wenn wir das vergleichen mit dem gesamten Boykott der arabisch-muslimischen Welt gegenüber Israel vor ein paar Jahrzehnten noch. Das ist ja heutzutage eine andere Situation. Und ich würde auch sagen, das wird auch weitergehen, glaube ich, in eine gute Richtung. Man muss natürlich Syrien jetzt auch weiter beobachten, was da halt passiert. Jedenfalls gab es da auch schon Ansätze von dem Al-Sharaf oder Al-Julani, vielleicht auch ein Teil der Abraham Accords zu werden. Das muss man alles mit Skepsis beobachten, aber auch da tut sich ja was. Und da ist nämlich meine Frage generell, wie sind die Reaktionen momentan der arabischen Staaten? Sogar Katar hat ja, also und Katar ist einer der, wissen wir alle, die Rolle von Katar kennen wir auch, da durften halt diverse Hamas-Oberhäupter in Luxushotels leben, so auf Staatskosten nehme ich mal an. Türkei auch, also auch sogar die Türkei hat jetzt, haben sie wohl wieder zurückgenommen, aber auf jeden Fall auch die Türkei hat sich jetzt für ein Ende der Hamas-Herrschaft ausgesprochen. Da tut sich ja was. Wie ist die Situation da gerade tatsächlich? Nicht nur bei Israels Verbündeten in der muslimischen Welt wie Marokko oder bei den Emiratis, sondern auch, und das hat mich ja wie gesagt überrascht, Katar und Türkei.
Gut, man muss unterscheiden. Da gibt es unterschiedliche Gruppen von Ländern, könnte man sagen. Also Türkei und Katar sind natürlich die Länder, die die Hamas immer gefördert haben. Und also immer stimmt nicht in der Türkei, seit Erdogan an der Macht ist. Und insofern ist es schon bemerkenswert, dass die beiden jetzt auch diese Abschlusserklärung dieser Konferenz, dieser UNO unter UNO Schirm stattfindenden Konferenz in New York unterzeichnet haben, in der eben tatsächlich sowohl der Terror des 7. Oktober verurteilt wurde und auch eben eine Entwaffnung der Hamas gefordert wird und eben gesagt wird, dass die Hamas in einem zukünftigen Gazastreifen oder zukünftigen Staat Palästina keine Rolle spielen soll. Das ist auf der einen Seite bemerkenswert, weil das haben sie bis jetzt nie gesagt, ist aber auf der anderen Seite, mein Gott, Papier ist geduldig, und du hast es schon erwähnt, die Türkei hat sich mittlerweile von der Forderung auch schon wieder distanziert, dass die Hamas entwaffnet werden sollte. Und was natürlich bei all diesen Papieren immer das Tolle ist, im Übrigen genau das Gleiche bei den Ankündigungen von Herrn Macron oder Starmer oder Carney, sie sagen einmal, die Hamas muss selbstverständlich entwaffnet werden und darf keine Rolle mehr spielen. Aber die Frage, ja, wer macht das? Und wie soll das bewerkstelligt werden, dass sie keine Rolle spielt? Darauf gibt niemand von denen eine Antwort. Und die realistische Antwort ist, die einzige Kraft, die das machen kann, ist die israelische Armee. Gibt keine andere. Werden französische Fremdenlegionäre in den Gazastreifen einmarschieren, um die Hamas zu entwaffnen? Naja, eh. Und schon gar nicht werden Soldaten aus dem Katar im Gazastreifen die Hamas entmachten. Also das ist alles heiße Luft, das ist nicht ernst zu nehmen. Dann gibt es natürlich eine ganze Reihe von anderen Staaten. Das sind natürlich die Staaten, die eben jetzt schon bisher ihre Beziehungen zu Israel normalisiert haben, also die Arabischen Emirate, Bahrain, natürlich auch Jordanien und Ägypten, die zum Teil eben ja ohnehin schon seit Ewigkeiten Friedensverträge mit Israel haben. Also so gesehen steht da jetzt auch nicht eine bahnbrechende Normalisierung im Raum, die hat es da schon längst gegeben. Die haben jetzt öffentlich nicht unbedingt die Hamas verurteilt und sich gegen sie ausgesprochen, aber sind unter der Hand natürlich erklärte Feinde der Hamas. Also man muss ja immer dran denken. Also die Hamas ist hervorgegangen aus dem palästinensischen Zweig der Muslimbruderschaft. Mhm. Was die gegenwärtige ägyptische Führung von der Muslimbruderschaft hält, kann man sich ungefähr vorstellen oder haben sie ja selbst unter Beweis gestellt. Und dasselbe gilt für Staaten wie die Emirate, wo die Muslimbruderschaft als terroristische Vereinigung verboten ist, oder Saudi-Arabien, wo genau dasselbe der Fall ist. Während des Krieges sind mehrfach Meldungen die Runde gemacht, dass wenn Israelis sich mit Saudis treffen, die Saudis zu den Israelis sagen, ja wann, was drückt ihr da herum, macht endlich Schluss mit denen, warum können die immer noch japsen? Und also wenn es nach den Saudis ging, hätte Israel da ganz anders vorgehen müssen die ganze Zeit und dieser ganze Spuk Hamas wäre schon längst beendet gewesen. Also die haben ja offiziell zwar immer eine andere Position eingenommen, aber inoffiziell sind das genauso erklärte Todfeinde der Hamas und würden die lieber heute als morgen beseitigt und ausgeschaltet sehen. Was jetzt dieses Papier betrifft oder diese Forderung nach einer Zwei-Staaten-Lösung, die da eben erhoben wird, das klingt auf den ersten Blick vielleicht ganz nett, aber wenn man sich das im Detail anschaut, was da drin steht, ist das im Wesentlichen eine Neuauflage der sogenannten Arabischen Friedensinitiative von vor einigen Zeit schon, die von Saudi-Arabien vorangetrieben wurde. Da steht nichts wesentlich Neues drin, ist ganz im Gegenteil. Also es sind alle die Klassiker sozusagen der enthalten, die immer schon arabische Positionen ausgedrückt haben. Also ein Betonen des Rückkehrrechts beispielsweise der palästinensischen Flüchtlinge. Gleichzeitig wird in dem ganzen, also das Papier muss man sagen, besteht aus zwei Teilen. Es gibt sozusagen diese Abschlusserklärung und dann gibt es einen sehr viel umfangreicheren Anhang sozusagen, wo einige Details dann noch länger diskutiert werden, die das beinhalten soll. Und der wirkliche Hammer ist, dann sind dann diese Details oder die vermeintlichen Details. Weil das ist sozusagen ein Sammelsurium einer im Prinzip palästinensischen Wunschliste ans Christkind oder so irgend sowas. Also da ist alles drin, was man sich so vorstellt. Also erstens, der gesamte Konflikt ist, die Ursache für den Konflikt ist nur die israelische Besatzung. Alles andere spielt keine Rolle. Das heißt, alles zielt nur darauf an, die israelische Besatzung zu beenden. Es kommen eben diese ganzen Klassiker, Flüchtlingsrückkehrrecht und dergleichen. Es wird behauptet, Israel müsse die Hetze gegen Palästinenser beenden, als ob es israelische Schulbücher sind, die gegen Palästinenser hetzen würden und nicht umgekehrt. Und dann finden sich halt darin Formulierungen, die schon von einer atemberaubenden Gleichsetzung geprägt werden, dass man nur so staunen kann, auf welche positive Reaktionen das gestoßen ist. Also da finden sich dann so Formulierungen wie: Wir verurteilen Angriffe auf Zivilisten in Israel genauso wie die Angriffe auf Zivilisten im Gazastreifen. Mhm. Naja, also das ist schon eine atemberaubende Gleichsetzung. Also man muss sich, es erinnert mich, also meine Parallele wäre immer ein Gedankenexperiment. Man stelle sich vor, es hätte im Jahre 1944 eine internationale Konferenz stattgefunden, die mit der Erklärung zu Ende geht, in einer Erklärung, in der dann steht, wir verurteilen das Vorgehen gegen Zivilisten in den Konzentrationslagern und das Vorgehen gegen Zivilisten in Städten wie Deutschland, in Dresden, Hamburg oder sonst wo. Mhm. Also derartige Gleichsetzungen finden dort auf jeder Seite und permanent statt. Also dieses Papier ist einerseits wenig Neues und andererseits hat es keinerlei Chance auf Umsetzungen, weil realistisch betrachtet, durch irgendwelche Anerkennungen und sei es jetzt von Staaten wie Frankreich, wird kein Staat geschaffen namens Palästina. Das ist immer noch einzig und allein auf dem Verhandlungsweg mit Israel möglich. Und solange das nicht stattfindet, wird es diesen Staat auch nicht geben.
Nö, und solange die USA da auch nicht mitmachen werden, dementsprechend wird es auch im da kann sich Macron noch so auf den Kopf stellen. Und ich denke, er wird es auch tun aufgrund innenpolitischen Drucks. Wir wissen alle, wie die Situation in Frankreich ist. In England ist es ähnlich. Denke ich, aber trotzdem kann sich Macron und Mustafa können sich auf den Kopf stellen, wie sie wollen. Es wird keinen Staat Palästina geben, solange Israel und die USA das nicht wollen. So. Und solange Auch die, ich weiß auch nicht, natürlich, wenn sie das reinschreiben, aber ich weiß auch nicht, ob Saudi-Arabien oder die Ägypter oder die Jordanier Bock auf einen Staat Palästina haben. Ich glaube nicht. So. Niemand kann auch konkret sagen, wo das denn jetzt sein soll und welches Gebiet und was nicht. Und ist denn das Westjordanland unterirdisch verbunden mit Gaza oder wie soll das alles funktionieren? Das weiß ja niemand, das weiß auch Herr Macron nicht. Dementsprechend ist das eh nur heiße Luft, aber es ist natürlich nervig und es ist für Israel auch. Israel, für Israel ist es halt, für Israels Position ist es halt sehr, sehr schlecht. So.
Ja, und es ist eine, im Grunde eine Neuauflage dieser Zwei-Staaten-Löserei, die ja nicht ohne Gründe, also es gab ja Gründe, warum das gescheitert ist. Ja. Und an denen hat sich nichts Wesentliches geändert. Und deswegen ist das heute genauso realistisch, wie das beim ersten Mal schon gewesen ist.
Genau. Genau. Ja, genau. Das kann man vielleicht auch als Schluss dazu stehen lassen, weil ich habe im Wesentlichen alle Fragen, hast du mir beantwortet, was so die momentane Situation in Israel, in Gaza und in der Region, in der MENA-Region halt betrifft. Wenn du noch was hast, ergänze es gerne. Ansonsten müssen wir
ja,
sehen.
Wir sind ja auch schon eine Stunde unterwegs, also wir können es auch dabei belassen.
Genau, genau, weil ansonsten werden wir sehen, wie die Zukunft, was die Zukunft bringen wird. Es ist leider ein Grund für nicht allzu viel Optimismus, würde ich sagen. Dieser Krieg wird irgendwann vorbei sein. Die Hamas wird weitestgehend militärisch zerschlagen sein. Das ist ja auch jetzt schon. Dann wird man sehen, was aus dem Gazastreifen wird. In jedem Fall aber muss man sagen, dass Israel den Propagandakrieg schon lange verloren hat, den Krieg um die Bilder verloren hat und es wird sich kaum noch jemand an den 7. Oktober erinnern, beziehungsweise jetzt schon in Deutschland, fragt irgendwen auf der Straße, deutsche Geiseln in Gaza, kenne ich nicht, keine Ahnung, wer ist das? So, auch die, dass die Hamas die Chuzpe besitzt, nachdem man halt diese Kampagne, nachdem man erfolgreich diese Kampagne lanciert hat mit seiner ganzen, mit irgendwelchen Aktivisten als Pseudo-Journalisten, die dann halt diese Bilder publik gemacht haben, die auf, wie gesagt, diversen Titelseiten großer westlicher Medien zu sehen waren. Und dass man dann trotzdem die Chuzpe besitzt, danach ein Video zu veröffentlichen, wie eine bis auf die Knochen abgemagerte israelische Geisel sich das eigene Grab im Tunnel schaufeln muss, das ist wirklich schon beeindruckend. Das zeugt tatsächlich auch von einem derart ekelhaften Selbstbewusstsein der Hamas, dass ihr eigentlich, wenn man sie so betrachtet, ihre Situation in Gaza betrachtet, eigentlich nicht zusteht, wenn man rauszoomt, ja, dann muss man leider sagen, ja, ich will es gar nicht aussprechen.
Ja, also da muss ich dann doch vielleicht noch ein bisschen etwas Positives am Ende auch noch reinbringen.
Oh, bitte, 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 ich also bitte
das
darum.
Das stimmt natürlich alles. A, gleichzeitig muss man aber auch, wenn man jetzt sozusagen nicht nur die Ebene der Weltöffentlichkeit oder des internationalen Ansehens oder der Beliebtheit hernimmt, sondern sozusagen etwas härtere Faktoren hernimmt, muss man auch sagen, dass objektiv gesehen sich selbstverständlich die israelische Situation in vielerlei Hinsicht auch verbessert hat. Also die Hisbollah existiert nur mehr als Schatten ihrer selbst. Dieses riesige Raketenarsenal, das da drohend im Norden Israels stationiert gewesen ist und tatsächlich ein viel größeres Problem gewesen ist als die Raketen der Hamas, das je gewesen sind, das gibt es in der Form überhaupt nicht mehr. Es wird zum ersten Mal im Libanon ernsthaft darüber diskutiert und daran gearbeitet, die Hamas zu entwaffnen, also sprich de facto die iranische Besetzung des Libanon zu beenden.
Ja.
Ob das gehen wird, wird man sehen, aber sowas wäre vor 2 Jahren noch völlig unvorstellbar gewesen. Gleichzeitig, wir haben es vorher schon angesprochen, das Assad-Regime existiert nicht mehr. Ein Regime, das jahrzehntelang wirklich auf jeden dahergelaufenen Terroristen unterstützt, finanziert, ausgerüstet hat, wenn er nur bereit war, gegen Israel zu kämpfen.
Mhm.
Auch das Regime existiert nicht mehr. Und nicht zuletzt ist das iranische Regime durch den knapp 12-tägigen Krieg im Juni so geschwächt, wie es das auch wahrscheinlich seit 1979 nicht jemals gewesen ist.
Mhm.
Also auf dieser Ebene gibt es eine Reihe von Bedrohungen, die bis vor 2 Jahren als quasi unlösbare Probleme gegolten haben, die durch sehr effektive israelische militärische Aktionen de facto in der Form nicht mehr existieren. Also auch das sollte man nicht ganz vergessen, wenn man versucht, das Bild ein bisschen in den Blick zu nehmen.
Ja.
Die Situation in Gaza ist eine schlechte und es gibt nur schlechte Optionen. Gleichzeitig ist im Laufe der letzten knapp 2 Jahre aber auch sehr viel passiert, was durchaus zum Vorteil Israels ist.
Na, dann belassen wir es dabei. Das klingt nämlich doch noch besser als mein deprimierendes Schlusswort. Ich danke dir, lieber Florian, für deine erneute Expertise. Und wie gesagt, ich verlinke den aktuellen Artikel. Kann MenaWatch auch natürlich nur sehr empfehlen, genauso wie die Bücher, an denen du mitgearbeitet hast. Und ja, wer weitere Infos haben will aus der MENA-Region, der folge doch einfach dir und deiner Arbeit. In diesem Sinne, liebe Grüße nach Österreich und bis irgendwann mal wieder.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Tschüss.
Tschüss.